Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, und wir haben uns heute überlegt, lass doch mal über die News-Highlights der letzten Wochen sprechen. Was ist alles passiert im Deutschrap, seitdem das Jahr 2025 losging? Und wir sprechen über Flair und Philipp Amthor im Bundestag. Wie kam es überhaupt zustande, dass diese beiden zusammen öffentlichkeitswirksam im Bundestag unterwegs waren? Dann gab es aber auch noch die Geschichte, dass Ex-Produzent Flawless seinen Döner im Schneidersitz gegessen haben soll und Flair ihn deshalb mit einer Fernbedienung abgeworfen hat. Und Knossi will jetzt mit Flair Ballermann-Musik starten. Und Highlight der letzten Wochen war aber auch auf jeden Fall diese ganzen Chat-Leaks rund um Culture Candela. Darauf haben dann ja sogar Crow und Bushido reagiert. Dann will Mois jetzt Frieden mit Farid Bang machen und Farid Bang hat gesagt, ja, wir machen Frieden, wenn Mois einen Rapper dissen wird. Und darauf hat jetzt sogar San Diego reagiert und wir sprechen mal darüber, was da jetzt wohl passieren wird. Aber auch sonst gab es sehr viele wilde Sachen, die passiert sind. Kapi ist wieder mit AK außer Kontrolle oder einem Casey Rebel unterwegs. Dann gab es dieses Thailand-Foto von Bones, Apache und Dardan und. Also freut euch auf eine spannende Folge Deutschrap Plus mit sehr vielen unterschiedlichen News. Let's go.
Werbung. In 2 Wochen ist es soweit. Da gehen Lennart und ich in unseren Tschechien-Urlaub. Wir machen ein paar Tage Spa in den Bergen, in so einem richtig schönen Hotel. Und danach gehen wir nach Prag noch ein bisschen feiern. Und da haben wir uns schon ein bisschen was gegönnt, kann man sagen. Und das Ganze ist uns sehr leicht gefallen, weil wir mit der N26-App auf diesen Urlaub gespart haben. Das heißt, in der App konnten wir uns ganz leicht ein Sparkonto aufmachen, jeden Monat ein bisschen was beiseite gelegt und jetzt gönnen wir uns diesen Hammerurlaub in Tschechien.
Yes, ich bin auch schon sehr hyped, besonders auf Prag. Und das Gute ist ja auch, dass man bei N26 sogar eine kostenlose virtuelle Kreditkarte bekommt, mit der wir ohne Gebühren im Ausland Geld abheben können und auch bezahlen können. Und wir hatten ja auch so ein bisschen überlegt, wird es jetzt Tschechien oder wird es ein anderes Land? Aber bei N26 wäre das komplett egal, denn man kann mit der N26-Kreditkarte weltweit ohne Gebühren Geld abheben und ohne Gebühren bezahlen. Und wenn ihr euch jetzt auch euer kostenloses N26-Konto eröffnen wollt, dann schaut mal bei uns in die Beschreibung. Dort kommt ihr über unseren Linktree auf die N26X Deutschrap Plus Landingpage. Checkt das ab.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und letzte Woche habt ihr es gesehen, da kam unser Interview mit Wasel raus. Auch mal was ganz anderes, weil wir es direkt als Video released haben. Das heißt, ihr merkt schon, wir sind hier auf unserer Journey, diesen Podcast so ein bisschen abwechslungsreicher, spannender zu gestalten. Aber nachdem jetzt eine Woche ein Interview rauskam, bin ich so froh, dass wir auch wieder über News sprechen können. Ihr wisst ja, dass Lennart und ich diese Regel haben, dass wir privat nicht über Deutschrap reden, damit wir uns nicht so spoilern für den Podcast. Das heißt, es ist auch für mich und ihn das erste Mal, dass wir jetzt über diese ganzen Banger-Themen sprechen können. Und wir haben euch ja auch versprochen, als wir diese Umstellung im Podcast hatten, ihr werdet keine wichtige News hier verpassen. Und dieses Versprechen lösen wir heute ein. Deswegen bin ich ultra hyped auf die Folge und ich würde sagen, wir starten rein. Du hast eben schon gesagt, und zwar mit Flair und Philipp Amthor. Was zur Hölle ging da bitte ab?
Zu krass. Also vielleicht, um mal so ein bisschen aufzuräumen, was da überhaupt passiert ist, dass es dann zu dieser Konstellation kam. Es ist ja gerade Wahlkampf und alle Parteien probieren Welle zu machen und natürlich auch über Social Media. Und die Marketingagentur von der CDU hatte sich überlegt, für so ein paar Wahlkampfclips auf Social Media bekannte Memes reinzuschneiden, ne? Einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und es gibt ja dieses legendäre Flair-Interview, wo er darüber spricht, wie die Energie weggeht. Er beschreibt das eigentlich damals im Original, ist es so eine Situation, dass die im Club sind, ne? Und irgendwie Fußballer einen Tisch im Club haben, im Pearl. Und Flair ist an dem anderen Tisch und er merkt, wie die Energie weggeht und bestellt deswegen Flaschen nach. Und dann kommt die Energie wieder zu Flair und seinem Tisch und deswegen sind davon dann auch die Mädels mehr begeistert. Und ja, die Energie geht halt rüber. Und diesen Clip hat jetzt die CDU verwendet für, ja, ne, für Energiepolitik und einen Clip dazu. Und da ist dann eben Flair am Anfang zu sehen. Also auch schon alles sehr, sehr skurril. Und ich hatte eigentlich gar nicht mitbekommen, dass jetzt Flair irgendwie abgefuckt davon war. Jetzt, ja, ich glaube, der hat das selbst in der Story geteilt. Aber die Bild-Zeitung hat dann eigentlich dafür gesorgt, dass das alles, was dann in der Folge passiert ist, wirklich auch so stattgefunden hat. Weil die Bild-Zeitung hat dann einen Bericht gemacht von wegen, Flair ist sauer auf Philipp Amthor, weil er wurde davon nicht gefragt. Und die Bild-Zeitung hat dann sowohl Flair als auch Amthor quasi kurz angefragt wegen dieser Sache und halt gefragt, ey, was ist so dein erster Eindruck? Und Flair meinte halt so, ja, hier, ich war erstmal sauer, weil eine Freundin hat mir das geschickt und ich habe gar nichts davon mitbekommen. Ich wurde nicht gefragt, ob das überhaupt verwendet werden darf. Und Philipp Amthor selbst hat eben gesagt, hier, ja, um die genaue Umsetzung hat sich unser Social-Media-Team gekümmert. Die Rechtslage beim Zusammenschneiden von Memes ist dabei nicht immer eindeutig. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und dann hat die Bild-Zeitung geschrieben, er bietet an, wenn es jetzt um das konkrete Video mit Flair zum Urheberrecht Irritation gibt, bin ich gern bereit, das mit ihm auszuräumen. Es ist ja immer am besten, wenn man miteinander spricht, gerne im Bundestag. Also das wurde schon krass initiiert auch von der Bild-Zeitung. Und dadurch ist das Ganze dann wahrscheinlich gekommen. Ich nehme mal an, auch über die Journalisten von der Bild-Zeitung, die dann so ein bisschen vermittelt haben, hier, guck mal, das hat Philipp Amthor in der Bild-Zeitung gesagt. Wir haben ja auch gerade gesprochen, Flair, wollt ihr euch nicht mal treffen? So ungefähr stelle ich mir das vor. Und ja, dann war es soweit, dass Flair und Philipp Amthor plötzlich im Bundestag waren und er da ja eine Rundführung bekommen hat und das Ganze dann natürlich auch auf Social Media mit Hochglanzbildern oder Videos, wie sie zusammen unterwegs sind, dann alles auf Social Media gelandet ist.
Ey, ich finde es so absurd, wie Flair immer wieder so einen neuen Push bekommt und neuen Push und alles ist so ein kleines Bauteilchen für seinen Legendenstatus, weil sowas kannst du dann halt nicht mehr wegnehmen, weißt du, das ist so, dass diese Story existiert jetzt und es ist einfach so wild. Ich muss mich die ganze Zeit fragen, ob Philipp Amthor und Flair sich gut verstehen. Also wenn so die Kameras aus sind, waren die dann noch irgendwie Schnitzel essen im Borchardt und haben sich irgendwie ein bisschen ausgetauscht oder sowas, weil es sind irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kann ich es mir vorstellen.
Das Lustige ist ja auch, wenn man sich vorstellt, dass es einen 10 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden gibt. Und zwar in der Richtung, dass Flair 10 Jahre älter als Philipp Amthor ist.
Stimmt, aber trotzdem beide auch so ein bisschen auf ihre eigene Art und Weise kontrovers, trotzdem auch so, ne, also auch ein Business machen irgendwie. Also ja. Weißt du, ich meine so, kann mir schon vorstellen, dass es da Überschneidungen gibt. Ich hatte mich im ersten Moment auch gefragt, jetzt wo du diese Story erzählt hast, es ist super logisch irgendwie, dass es auf diesen Memes so krass basiert, weil ich dachte auch so, wie kam es denn zu der Wahl auf Flair? Also warum nicht irgendwie ein Savage oder Agu oder Materia oder Sido oder was weiß ich, die ja auch so eine Strahlkraft haben, aber nicht ganz so polarisieren. Gut, das Polarisieren kann natürlich auch was Gutes sein, ja, aber jetzt irgendwie witzig, also dass sie das so auf die Memes gemünzt haben.
Ja,
ein smarter Move.
Klar, macht Sinn. Vor allem halt auch, weil am Anfang dann halt das Meme eingeblendet wird, damit man halt nicht weiter swiped, wie wenn man jetzt irgendwie sonst was sieht, so von wegen, ja, Partei XY hat das gepostet, ach, ich will gerade nichts von Politik sehen, weiter swipen, sondern halt direkt, okay, sowas Bekanntes. Flair hat auf jeden Fall gesagt, dass er jetzt durch diesen Besuch im Bundestag bei dieser Wahl zum ersten Mal wählen gehen will. Fand ich auch krass, dass er bisher noch nie gewählt hat. Aber ja, genau. Also er hat jetzt nicht gesagt, welche Partei, aber zumindest war das ja dann ein Win für die Demokratie, wenn Flair vom Nichtwähler zum Wähler mutiert wurde.
Ja, hatte auf jeden Fall eine gute Auswirkung. Ich wundere mich eh, warum die Politik nicht mehr dieses ganze Deutschrap-Ding mobilisiert, weil da ist ja schon eine riesen Community dahinter irgendwie. Das sind ja so, ja, Stars halt mit einer Strahlkraft und deswegen eigentlich ein schlauer Schachzug hier von
Safe, von auf jeden Fall. Also es wurde ja schon dann auch ausgeschlachtet mit hier Pullover, Team Merz oder was ich auch geil fand, war aber, dass Philipp Amthor einfach Flair ein Grundgesetz geschenkt hat und so. Also es war schon irgendwie auch geil. Die haben das ja alles gepostet dann und hatten ja auch so Collab-Beiträge miteinander, Flair und Philipp Amthor. Es gab natürlich aber auch Kritik, ne? Also irgendwie von der SPD war, glaube ich, ein Abgeordneter, der gesagt hat, ey, wie kann hier so ein Flair, der irgendwie halt auch vor Gericht sitzt und immer wieder Anzeigen kassiert, gerade jetzt auch bei so Sachen wie der Geschichte mit dem Polizisten vor ein paar Jahren, der dann, was ja auch viral gegangen ist, wo Flair ihn als Fanboy beschimpft hat, kam er eben von der SPD so von wegen, wie kann jetzt die CDU so jemand in den Bundestag einladen. Ja. Aber Philipp Amthor ist halt auch jemand, der so dieses Social Media Game natürlich auch so ein bisschen ja, weiß, wie er das ganz gut durchspielen kann. Ich habe in einem Artikel dann gelesen, fand ich auch ein spannendes Ranking, dass Philipp Amthor von den Bundestagsabgeordneten auf Platz 29 liegt auf Social Media, was so Reichweite oder Follower angeht.
Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe den irgendwie viel, viel höher angesetzt. Aber gut, vielleicht, weil wir noch so etwas jünger in Anführungszeichen sind, ne? Und vielleicht kriegen wir deswegen ein bisschen mehr Philipp Amthor-Content ausgespielt als die Älteren. Aber witzig. Und weiter geht es mit Flair. Das war ja auch nicht sein einziges Zusammentreffen in den letzten Wochen mit einer Person aus dem Nicht-Deutschrap-Bereich. Und zwar gab es dann ja noch so eine Situation, und zwar mit dem Streamer Knossi. Ich meine, das Ganze hat so angefangen, dass Knossi eben so einen Stream hatte und irgendwie auf das Video von Flair reagiert hat, mit Babassat in einem Musikvideo. Und dann ist er komplett darauf abgegangen, weil man in diesem Musikvideo so eine ganz kurze Sequenz gesehen hat, wie ein Automat, also so ein Novoline Merkur Slot Machine Automat gespielt wird. Und bei diesen Automaten ist es ja immer so, man zahlt irgendwie Geld ein und dann kann man eben auswählen, mit welchem Betrag man eine Runde spielt, also einmal drücken. Und dann war das eben so, dass man in diesem Video gesehen hat, dass Flair anscheinend mit dem 20-Cent-Fach gespielt hat. Und das kann man halt deutlich höher machen, also irgendwie 1 Euro, 1,50 Euro, 2 Euro, was weiß ich, ja. Und darauf ist Knossi dann komplett abgekackt. So von wegen so, was bist du denn für ein Gangster, dass du auf dem 20-Cent-Fach, auf dem 20-Cent-Fach, damit man noch so ein paar Minuten länger spielen kann, so, welcher Gangster spielt auf 20-Cent-Fach? So.
Ja, man, safe. Aber Knossi und Flair haben eine gute Connection miteinander, denn die haben im Stream telefoniert, weil Knossi davon überzeugt ist, dass es Neue Deutsche Welle 2025 geben muss. Es gibt ja den legendären Flair-Song Neue Deutsche Welle, ist jetzt auch 20 Jahre alt und Knossi will jetzt eine Neuauflage und damit in den Megapark und sie, ja, schlägt Flair vor, daraus doch ein Partyklassiker für Malle zu machen. Und Flair ist aber auch mit dabei, was mich mega überrascht. Flair hat Bock darauf. Finde ich fast ein bisschen schade, weil gerade hier Flair ist hier dem CCN 5 Film drin und finde ich irgendwie passt gar nicht dazu, jetzt plötzlich hier zu sagen, ja, komm, wir machen einen Song für alle Ballermann-Touristen. Aber das Ding könnte wahrscheinlich kommen. Ich habe jetzt heute gesehen in Knossis Story, dass da schon so eine erste, also dass jemand anderes irgendwie schon mal was zusammengemixt hat. Also schon mal irgendwie so ein Beat gemacht hat. Ich glaube, die Person hat das dann selber schon mal ein bisschen eingerappt und es kommen dann so ein paar Stellen aus dem Neue Deutsche Welle Song rein. Also ist schon mal so eine Richtung vorgegeben, wie das Ganze klingen könnte. Wie das Ganze dann von Knossi und Flair am Ende klingt, bin ich sehr gespannt. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass das tatsächlich auch ein krasser Erfolg werden könnte.
Vor allem, wenn halt Flair mal jetzt so, also er hält ja immer die Fahne hoch für dieses Real Rap und er shootet ja auch ganz offensiv gegen die New Wave und diese ganzen Party-Hype-Tracks und sowas. Aber ehrlicherweise hatte er so einen ja noch gar nicht. Und wenn er jetzt mal mit Knossi so einen übelsten Ballermann-Schlager-Hit irgendwie machen würde. Ich sag auch nicht, dass ich mir das unbedingt wünsche, aber ich bin gespannt, wie Flairs Reaktion und seine Einstellung zu dieser Musik danach sein wird. Wenn dieser Song übel zündet und Flair damit Cash macht, ob er dann seine Richtung ändert, ob er dann irgendwie, ne, weißt du, was
ja, ist, ja, es dann davon? So ein Party-Flair-Album gibt oder ja. So. Ich glaube, früher kann ich mich natürlich auch nicht mehr ganz so krass erinnern, wie das dann wirklich so in der Wahrnehmung war, aber so ganz früh, auch so vor 20 Jahren halt, da gab es ja dieses Lied Jump Jump und ich glaube, das ist auch krass abgegangen. Also das war auch eine heftige Mainstream-Nummer damals.
Ja, mit DJ Tomek.
Genau, und mit Jihad, ja.
Ja, das war crazy.
Yes, aber jetzt letzte Sache zu Flair noch, das ist jetzt auch wirklich schon ein paar Wochen her, aber tatsächlich auch ganz interessant, denn Flair und Flawless waren ja ein Duo, sind auch ein bisschen bekannter dadurch geworden, dass die eben zusammen auf dem E-Scooter gefilmt wurden und das irgendwie lustig aussah, dass da halt so der erwachsene Flair mit dem 17-jährigen Flawless zusammen auf dem E-Scooter unterwegs ist. Auf jeden Fall haben die beiden auch zusammen an Musik gearbeitet, hat sich alles richtig krass angehört und Flawless war aber irgendwann weg von Flair und war bei uns im Interview und wir hatten ihn auch gefragt, so, hey, was war da eigentlich zwischen dir und Flair, was da vorgefallen? Flair hat ja gesagt, so, ey, mit dir konnte man nicht arbeiten, deswegen hat er dich rausgeworfen und Flawless meinte dann so, ey, es ist Mittlerweile ist alles cool. Ich will dazu jetzt auch nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall nicht so, wie das Flair halt dargestellt hat. Und das wollte ich eben auch einmal, ja, wollte eben auch einmal so gesagt haben. Und Flawless ist ja jetzt mittlerweile auch bei Haftbefehl, ist da in diesem ganzen Frankfurt-Offenbacher Kreis drin, arbeitet, glaube ich, mit echt vielen Leuten zusammen. Und er hatte damals im Interview auch eine Person genannt, einen Rapper genannt, den ich bis daher gar nicht kannte, und zwar Kavo. Und Kavo war jetzt vor ein paar Wochen in einem Livestream und war selbst damals mit Flawless bei Flair. Also die waren zusammen bei Flair damals zu der Zeit und haben dort halt an Musik gearbeitet. Und Kavo hat jetzt seine Version dieser Geschichte erzählt, was da alles passiert ist damals. Und ja, irgendwie war diese Arbeitsatmosphäre anscheinend irgendwann ein bisschen angespannter. Und es gab eine Situation, wo irgendwie die drei zusammen im Wohnzimmer bei Flair saßen, Döner gegessen haben. Kavo saß anscheinend selbst irgendwie oben ohne auf der Couch, also hat sich mega gehen lassen, dann saß da Flawless, der hat irgendwie im Schneidersitz seinen Döner gegessen und dann saß Flair irgendwie am Schreibtisch im Stuhl oder irgendwie sowas und plötzlich fliegt eine Fernbedienung auf Flawless und laut Kavo hat Flair auch Flawless einmal einem mitgegeben und geschrien so, ey, wie ist du, warum sitzt du hier am Schneidersitz, setz dich mal vernünftig hin, iss mal dein Döner wie ein Mann. So hat das Kavo berichtet und es war anscheinend irgendwie eine komplette Eskalation, diese Situation. Und danach waren irgendwie Kavo und Flawless am selben Tag oder einen Tag später irgendwie draußen und Kavo meinte, ey, was geht hier so, was kommt es häufiger so Situationen irgendwie vor? Und anscheinend ist das Ganze dann dahingehend gegangen, dass Kavo halt Flawless gepackt hat und die abgehauen sind aus Berlin und das war so deren Darstellung und ist halt mega explodiert, weil Flair diesen Darstellungen auch erst widersprochen hat von wegen, ey, ich kenne Kavo gar nicht. Dann hieß es im irgendwie, dass Flair halt gesagt hat, ja, das sind halt irgendwie, der ist halt irgendwie so Ketamin-Junkie, Drogen-Junkie und deswegen hat er die halt rausgeschmissen aus dem Haus, weil man halt mit denen nicht vernünftig arbeiten konnte. Also da gab es dann Vorwürfe von beiden Seiten und ja, eigentlich aber muss man auch echt sagen, eine ziemlich ernste Situation, wenn man sich jetzt das genau vorstellt. Klar, es ist danach so ein bisschen zum Meme geworden mit diesem Schneidersitz-Ding, weil sich das so lustig anhört, aber eigentlich komplett wild, wenn man sich wirklich diese Situation vorstellt, dass sie so abgelaufen ist, wie von Kavo erzählt.
Also 100 pro, auch weil ich eben ein bisschen lachen musste, also wirklich auch nur, weil sich die Story so absurd anhört. Mhm. Ne? Aber muss ich auch mal geben, also zu dem Zeitpunkt war Flawless irgendwie 16, vielleicht sogar ein Tick jünger.
Ich glaube, der war 16 damals.
Oder 16, ne? Okay, 16 so. Und Flair, du hast gerade schon gesagt, so 10 Jahre älter als Philipp Amthor. Also was für eine absurde Situation für mich jetzt auch. Weißt du, wenn wir die Sachen eben mit Philipp Amthor besprochen haben, denkt man sich so, ach, irgendwie auch süß, der Flair. Irgendwie so, der ist auch so ein bisschen in seiner eigenen Welt, aber irgendwie so kleiner, weißt du, so, der ist halt, wer er ist, so ein kleiner Sturkopf und sowas. Und dann geht er da in den Bundestag, schaut sich alles an und freut sich voll und denkst du so, ach, voll süß, ja. Und dann hörst du aber so eine Story, wo er einem 16-jährigen, jungen, aufstrebenden Produzenten eine Fernbedienung an den Kopf schmeißt und Schelle gibt, weil er einen Döner im Also was für eine grausame Arbeitsatmosphäre muss da geherrscht haben. Und klar, ich meine, also ne, gehen wir jetzt mal davon aus, es war so irgendwie. Also natürlich ist ja auch dann der aufstrebende junge Produzent in einer gewissen Weise abhängig von Flair oder hat jetzt auch nicht direkt einen Plan B. Jetzt ist er bei Haftbefehl, aber zu dem Zeitpunkt war vielleicht Flair für ihn wirklich so das, ne, so das Ticket raus irgendwie und wer weiß, was da noch alles vorgefallen ist, wenn der dem einfach mal so Fernbedienung an den Kopf schmeißt und eine reinhaut.
Ja, also schon mega, mega absurde Vorstellung, wie man unter so Bedingungen irgendwie zusammenarbeiten kann und wie das, also ich weiß nicht, so auch als ein Flair hätte ich da keinen Bock drauf auf sowas so, also ich verstehe das gar nicht.
Ja. Nee, komplett absurd, also ich bin froh, dass er da jetzt irgendwie bei Haft ist, weil zumindest das, was man aus seinen Stories sieht, sieht nach einem gesünderen Arbeitsverhältnis aus. Also Haftbefehl repostet Flawless die ganze Zeit, er stellt ihn wirklich in den Vordergrund. Die haben ja zusammen diese Free Tracks da gemacht irgendwie, ne, weißt du noch, mit Maradona irgendwie sowas und so. Ja, also so, ne, der pusht den schon irgendwie, von daher ja, kann man glücklich sein, dass Flawless das da rausgeschafft hat und trotzdem weiterhin produzieren kann. Aber gut,
kommen wir mal zu einem anderen Thema. Das ist echt weiterhin absurd. Und zwar dieser ganze Skandal rund um Culture Candela. Und was ist passiert? Ich werde einmal kurz diesen geleakten Chatverlauf vorlesen, damit ihr alle im Bilde seid, weil sich die zukünftigen Infos stark darauf beziehen. Eine Frau hat auf TikTok einen Chatverlauf mit dem Account von Culture Candela von Instagram veröffentlicht. Das war so ein Beitrag, den man so swipen kann. Und die Titelseite zeigt die Frau, das wird später noch wichtig, also sie hat da so ein Selfie von sich gepostet und dazu geschrieben so POV, du schreibst mit einer Freundin aus Joke Culture Candela an, um zu fragen, ob die an deinem 18. Geburtstag kommen wollen. So, sie hatte dann irgendwas geschrieben und dann hat Kalchak, also hat sie eben diese Anfrage geschickt, das sieht man in den Screenshots nicht ganz, und Culture Candela antwortet darauf, ist das eine ernste Anfrage? Mit 18 solltest du schon etwas schlauer sein, Mausi. das habe ich wirklich instant gekillt. Sie? Ich habe doch nur gefragt. Culture, wie kommt man auf so eine Frage? Sie? Tut mir leid. Culture, weißt, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B ohne Crew, Bühne, Verpflegung, Unterkunft und Gage? Sie? Oh mein Gott, tut mir leid, das war tatsächlich nur eine Frage. Ich finde das schade, dass ich direkt so angemacht werde. Culture, würdest du Drake fragen? Oder Crow? Oder sie? Ich finde es gerade ein bisschen lächerlich. Es war nur eine hypothetische Frage. Ein Hey, nein, das geht leider nicht. Hätte voll und ganz gereicht. Aber trotzdem danke für die Antwort. Culture? Girl, deine Frage ist das einzig Lächerliche. Ehrlich. Sie? Wie bitte? Culture? Frech einfach. Als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstag fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken? Alles Gute trotzdem. Zeig den Leuten einfach alleine, dass du cool bist. Ist eh besser. Zwinker, Smiley und so. Peace und sowas. Und hat sie nur geschrieben. Ja, ist ja gut. Ich hab's gecheckt. War frech, gefragt zu haben und dumm gedacht zu haben, dass die Sänger, von denen ich die Musik richtig geil finde, nett antworten. Schönen Abend noch. Also sie hat da echt eigentlich sehr gut drauf reagiert, ja. Muss man sagen. Also, Mausi, ey, das hat mich wirklich gekillt.
Ey, zu arg. Ich frag mich wirklich, was dann so, also Culture Candela ist ja irgendwie eine Gruppe von mehreren Leuten. Mhm. Und denen würde halt wirklich, hat man ja auch schon in der Vergangenheit so festgestellt, ein Social Media Management ganz gut tun irgendwie oder so Community Management, wenn es von anderen Leuten geleitet wird. Aber ich frage mich wirklich, ich habe so den Eindruck, dass die als Gruppe, dass jeder von denen auch genau so schreiben und antworten würde. Also dass danach nicht mal sowas ist, wie von wegen, ey, welcher Idiot von euch hat denn so eine Scheiße mit diesem Mädchen geschrieben? Warum überhaupt? Sondern dass die wirklich so sind, so... Ja gut, das konntest du ja nicht wissen, dass uns das jetzt auf die Füße fällt. Ich hätte genauso reagiert. So, also weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sind wirklich geschlossen, würden die so exakt so schreiben und mit Fans umgehen wie dort.
Ey, die haben wirklich, also auch nur subjektiv, was ich so mitbekommen habe, die hatten noch einmal diese Geschichte, als Corona war, irgendwie die Lockdowns, dass die da sowas gepostet haben und das so krank runtergespielt haben. Aber dann war auch noch so eine andere Sache, an die ich mich erinnere. Das war irgendwie... Weißt du noch diese Story, da war ich auf dieser Bilderausstellung, hier so eine Fotoausstellung in Berlin zu der Geschichte von Hip-Hop, unter anderem auch Deutschrap. Und dann gab es da ja so einen kleinen Skandal, den Aria gestartet hatte sozusagen, weil seiner Meinung nach nicht alle Rapper dort präsentiert wurden, die aber die Deutschrap-Geschichte aufgebaut haben. Vor allem so dieses Genre Kenneck-Rap, würde ich es mal nennen, irgendwie. Ich erinnere mich nicht mehr an die einzelnen Artists, aber so kann man jetzt sowas sagen wie so, ja, dass da irgendwie ein Hafti und bla bla und der und die KMN-Gang und so nicht da waren. Ja, so ungefähr war die Story, ja. Und unter diesem Beitrag sind dann halt voll viele so abgegangen, die auch wirklich in dieser Bubble sind, die diese Deutschrap-Kultur mitgestaltet haben und gesagt haben so, ey, ich geb dir recht, bla bla und sowas, ja. Und irgendwie ist dann so Culture Candela auch so reingesneakt in dieses Ding und so haben sie gesagt so, ey, wir haben auch nie die Anerkennung für Deutschrap bekommen und haben dann in dieser Diskussion aber direkt so Backfire bekommen, dass so Leute so gesagt haben so, Jungs, chillt mal ganz kurz, was wollt ihr gerade hier euch so abstauben irgendwie? Ihr habt damit gerade gar nichts zu tun irgendwie, weißt du? Und das ist auch so ein Level, wo du denkst so, ey, yo, chill doch, Mann. Also wirklich, wie du sagst, so Social Media Manager hätte da irgendwie geholfen.
Safe. Und damals auch vor ein paar Jahren, wo dieser Meme-Account von Corona so krass hochgegangen ist auf Twitter, ne, dieser, der auf Twitter gestartet hat, dann auf Insta war irgendwann, war der komplett weg vom Fenster. der hatte auch mal so einen Beef mit denen, wo die sich auch auf irgendeinen Twitter-Beef eingelassen haben mit dem aufstrebendsten Meme-Account ganz Deutschrap, so was klar war, dass die das nur verlieren können. Und durch ihre uncoole Art halt.
Ich frag mich auch wirklich, also warum die so krank shooten in dieser Situation, weil die wissen ja, dass man all sowas halt veröffentlichen kann. Und vor allem, der eine von denen, haben wir vor, weiß ich nicht, paar Monaten darüber gesprochen, ist ja auch jetzt Politiker, also irgendwie bei der Partei des Fortschritts.
Ach, stimmt, ja.
PDF, nicht zu verwechseln mit dem Dateiformat. Der ist ja jetzt in der Politik irgendwie. Aber was mich trotzdem überrascht hat, auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, ob du nachgeschaut hast, aber weißt du, wie viele monatliche Hörer die noch haben oder haben?
Aber ich weiß es gar nicht, aber ich würde sagen, sowas wie so 1,4 Millionen.
2,4 Millionen.
Krass.
Also vor allem, also so, wenn ich mir so vorstelle, also das sind, also wahrscheinlich kommen halt die meisten Streams, denke ich mal, noch aus so diesen Zeiten von so Hammer, Monster, was weiß ich, ne? Ja. So diese Sachen irgendwie. Und 2,4 Millionen. Das ist mehr als Kollega und die drei Fragezeichen zusammen. Das ist schon viel, was die da irgendwie noch im Monat machen. Also,
ey, die sind halt in jeder 2000er Playlist, denke ich mal, drin. So, also was so deutschsprachig angeht. Das reicht halt wirklich 1, 2, 3 und die haben ja schon ihre 3, 4 Mega-Hits, glaube ich. Und ja, also so komisch das Verhalten jetzt von denen ist. Ich habe früher auch deren Musik krass auf dem MP3-Player gepumpt. So.
Safe. Das waren ja übel die Hits. Also diesen Erfolg kann man ihnen ja auch gar nicht absprechen. Ne? Also darum geht's ja auch gar nicht. Was ich aber auch noch so witzig fand, also es ging ja dann noch so, würdest du auch Drake fragen oder Crow? Also auch so voll die Range und so, als ob wir irgendwie zu so einem random Geburtstag kommen. Und ich habe das jetzt leider nicht mehr gefunden in der Vorbereitung auf den Podcast, aber ich habe dann auf Twitter so irgendwie so Plakate gesehen von sowas wie so Eröffnung von so einem Möbelhaus oder so, wo halt so Culture Candela waren. Und dann habe ich aber so nur noch so eine Sache gefunden, bin ich auch gestorben. Da hat einer auf Reddit unter diesem Ding kommentiert und geschrieben so, Culture Candela haben mal bei mir auf Arbeit gespielt um 11 Uhr morgens. Da finde ich einen Geburtstag jetzt nicht so aufregend. Und dann hat einer drauf so geschrieben, so, wie darf ich mir das vorstellen? Und dann hat dieser ursprüngliche Verfasser nochmal geschrieben, so, ich arbeite im Lager und bis Corona gab es zu Weihnachten immer ein Weihnachtsevent. Da wurde immer eine Bühne in der Halle aufgebaut. Meist war es dann eine lokale Band oder ein DJ, aber das eine Jahr war es eben kein Schakadela, konnte selber nicht fassen. Also so eigentlich genau das, also wenn es stimmt, wisst ihr ja nicht, ja, aber weshalb sie so jetzt so komplett an die Decke gegangen sind, so haben sie halt schon gemacht irgendwie. Also,
ey, und bei Crow, dass der reagiert hat, das hatte ich irgendwie, da war ich die ganze Zeit so, dass ich dachte, ich muss hier einen Fake-Check machen, weil irgendwie passt das gar nicht zu Crow, dass der sich überhaupt von so Öffentlichkeitssachen lenken lässt.
Ja, genau, also Crow dazu, ne, das war ja dann wirklich der witzigste Move überhaupt. Es war ja dann diese Aussage, ne, würdest du das auch Drake fragen oder Crow? Also diese Bandbreite einfach. Und Crow hat dann, deswegen habe ich vorhin gesagt, dass es wichtig ist, dass auf der ersten Slide von ihrem Post so das Bild war von der Verfasserin selber, so ein Selfie. Und das hat Crow eben in seine Story gepostet. Das hatte zu dem Zeitpunkt so viel Aufmerksamkeit, dass jeder das sofort mit dieser Culture Candela Skandalgeschichte verknüpft hat. Und Crow hat, wie gesagt, dieses Bild dann in seine Story gepostet und dazu geschrieben, @... also so, wer ist der Verfasser sozusagen? Und dann darunter, wann und wo, ... Also so, von wegen, sag mir wann und wo und ich komme da hin und spiele auf eurem Geburtstag. Also, das, also wenn das wirklich passiert, dann ist das echt der wildeste Kontra überhaupt.
safe. Ich habe auch dann gelesen, dass Culture Candela auch nochmal irgendwann ein Statement dazu gemacht hat.
Genau. Vielleicht noch eine letzte Reaktion noch, und zwar Bushido, der ist ein bisschen härter reingegangen als Crow.
Der kennt sich ja auch mit Wohnzimmerkonzerten aus.
Ja, genau. Und der hat eine seiner alten Lines auf Twitter zitiert und hat dann geschrieben,
guck mal, wie ich Schläger zu The Dome schicke, für Kalscher Candela diese Hure klicke. Also, und dann dazu geschrieben, gut gealtert. Also so von wegen, hatte doch recht.
Ja.
Also der, ja, genau. Kommen wir zu dem Statement von Kalscher Candela selbst. Die haben nämlich sich dann dazu geäußert und ihr könnt euch ja selber ein Bild machen. Die einen sagen so, cool, dass sie darauf eingegangen sind. Die anderen sagen so, warum mit so einem Aber entschuldigt? Ich lese mal vor. Es tut uns sehr leid, dass wir einer jungen Frau gegenüber in einer Unterhaltung auf Instagram einen unangemessenen Ton angeschlagen haben. Das war nicht korrekt und wir bedauern es zutiefst. Wir sind alles andere als perfekt, aber lernen täglich dazu. Das war ein Fehler und wir sehen ihn ein. Es ist uns selbst auch etwas peinlich. Das Ganze trug sich schon vor einiger Zeit zu und zwischen der Person und uns ist alles wieder okay. Wir haben uns ausgesprochen, uns entschuldigt und sie hat uns verziehen. Sie und wir stehen seit einiger Zeit regelmäßig in Kontakt. Wir möchten euch hier vor allem darum bitten, sie in Ruhe zu lassen, weil sie das alles mittlerweile sehr überfordert und diese große Aufregung nicht ihre Absicht war. Auch ihre Familie, ihre Freunde und ihr Freund würden gerne wieder in Ruhe gelassen werden. Von allen Seiten. Bitte respektiert das. Wenn ihr uns weiterhin dafür roasten wollt, nur zu. Über die witzigen Sachen und uns selbst können wir am besten lachen. Sind gute Memes dabei. Wir müssen insgesamt sagen, dass die riesige Anteilnahme uns schon sehr wundert, aber danke auch an alle Hater für den gestiegenen Traffic. Wir bitten euch alle, sich auch bei wichtigen Themen wie die gefallene Brandmauer mindestens genauso stark zu empören. Möge uns allen noch Schlimmeres erspart bleiben, eure Cultures. Und hier muss man sagen, also klar war das so vom Aufbau her so eine Entschuldigung mit so einem kleinen Aber eingebaut und so einem, weiß ich nicht, dieses so, lasst sie bitte in Ruhe, was weiß ich ja, kann man, weiß ich nicht, hat jeder seine Meinung machen. Man muss aber ehrlicherweise auch anerkennen, dass Kalscher Candela sich politisch sehr stark engagieren, dauernd Promo machen für irgendwelche Demonstrationen, Events, was weiß ich was, ja. Und das stimmt schon. Und in diesem Punkt haben sie dann schon wieder recht. Natürlich war das die übelste cringe und unangemessene Kommunikation davor, ja. Aber ja, vielleicht aus ihrer Sicht auch, vor allem kann man dann sagen so, ey, wir machen hier die ganze Zeit Welle für so wirklich relevante Themen und dann passiert sowas und auf einmal ist es das Top-Nummer-1-Thema in Deutschland irgendwie. Also da kann man dann auch wieder mal einen Verständnispunkt an Kalscher Candela geben.
Ja, safe auf jeden Fall. Vor allem denke ich mir so, als ich das erste Mal das gelesen habe, und also so von wegen, da hat einer einen Chatverlauf gepostet und Alter, was hat Kalscher Candela da gemacht? Dachte ich so, oh mein Gott, was erwartet mich jetzt in diesem Chatverlauf? Und ich hatte halt gedacht so, ey, einer wurde irgendwie so übergriffig und hat einfach mit einer gechattet und die irgendwie sexuell belästigt oder irgendwie sowas in die Richtung, dachte ich. Und deswegen war das dann noch vergleichsweise harmlos, weil es halt einfach drüber war. Aber es war ja jetzt an sich nichts Schlimmes oder irgendwie tragisch oder so. Und deswegen ist dieser Skandal ja aber auch nochmal so explodiert, weil es halt einfach so einen Meme-Charakter insgesamt hatte. Aber ich muss auch sagen, bei dem Statement habe ich das auch gelesen mit diesem so, jetzt entschuldigen Sie sich, aber natürlich nicht ohne ein Aber. Aber ich habe jetzt gar nicht ganz genau direkt lesen können, was das Aber war. Also die haben jetzt nicht probiert, irgendwie sich nochmal zu erklären und so, sondern ich fand, das war einfach ein legitimes Entschuldigungsstatement.
Ja, safe. Was ich jetzt noch schön fände als Kirsche auf der Sahnetorte, wenn sie jetzt wirklich bei der Dame noch auf dem Geburtstag spielen würden.
Ja, dann das wäre doch perfekt. Mit Crow.
Das wäre eine Entschuldigung. Mit und Drake.
Ja, so nämlich. Yes. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen und zwar Farid Bang und Mois. Und mir geht's ehrlich gut, dass wir schon seit Monaten nicht mehr über diese beiden Kandidaten sprechen mussten. Aber deswegen ist es jetzt auch mal angemessen, mal ein kleines Update zu geben, weil die hatten ja schon auch einen ordentlichen Beef letzten Sommer. Und Mois habe ich insgesamt auch gar nicht mehr krass verfolgt, nichts mehr mitbekommen. Alle Social Media Kanäle sind ja sowieso weg. Und dann letztens habe ich mich tatsächlich wieder so ein bisschen irgendwas vorgeschlagen bekommen und mich ein bisschen interessiert, was denn bei ihm gerade abgeht. Und jetzt ist es auch wieder mit Farid Bang irgendwie eskaliert. Also es ging dann so weit, dass halt Mois Farid beleidigt hat und Farid dann ein Foto von Mois gepostet hat, ein Nacktfoto, was aber, ja, wo halt einfach nur der Genitalbereich...
Werbung.
Okay, Sherwin, heute starte ich mal mit einer Frage rein und zwar... habe ich das so ein bisschen beobachtet, dass ja Guava Massive von Effect Energy eigentlich immer so dein Lieblingsdrink war, oder?
Mhm. Ja.
Ist das immer noch so?
Hat sich witzigerweise geändert. Ich habe einen neuen Lieblingsdrink von Effect. Und auch wenn ich die neuen Sorten, wie zum Beispiel Habibi Berry, extrem feier, ist mein neuer Lieblingsdrink Coconut Blueberry. Das ist mein absolutes Go-To-Getränk geworden. Wenn man sich's geschmacklich vorstellen will, man denkt jetzt erstmal an so voll Blueberry, ist gar nicht so viel, was im Vordergrund steht, meiner Meinung nach, ist Coconut. Und es ist Coconut auf so eine verrückte Art und Weise. Also man hätte meiner Meinung nach den Drink auch zum Beispiel Coconut Ice nennen können oder Vibrant Coconut oder so. Es ist so eine verrückte, krasse Form von Kokosnuss mit irgendwas Leckerem. Aber warum das meine Lieblingssorte von Effect ist, ist, weil es nie langweilig schmeckt. Man kann es immer wieder trinken, weil es eben so außergewöhnlich und trotzdem geil schmeckt. Und deswegen, falls ihr am Überlegen seid, mal ein Tray zu bestellen, ein Tray sind immer 24 Dosen, dann kann ich euch sagen, mit Coconut Blueberry macht ihr nichts falsch. Und wenn ihr euch fragt, wo ihr das bestellen könnt, im 93 Shop. Das ist der Shop direkt von Effect Energy. Ihr findet den Link in den Shownotes oder direkt auf 93.shop. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende. Reich noch mit was verdeckt wurde und ansonsten, ja, Farid Bang hatte dieses Nacktfoto zur Verfügung und hat eben auch gesagt, so, ey, wenn das so weitergeht, postet er auch das gesamte Nacktfoto. Mois hat jetzt mittlerweile auch grüne Haare, sieht in den letzten Monaten sind immer wieder Bilder aufgetaucht, wo er komplett wild aussieht, also ganz wilde Outfits irgendwie immer mit so Schweißbändern und so und er wohnt ja mittlerweile in der Schweiz, wenn ich es richtig mitbekommen hat er eine WG mit einer Prostituierten zusammen gehabt, ist irgendwie auch, glaube ich, die ganze Zeit so slightly irgendwie lese ich die ganze Zeit was hier, Nachricht von wegen, ich habe jetzt meine Familie im Puff gefunden und solche Aussagen. Also ich weiß nicht ganz genau, in was für ein Milieu Mois da insgesamt abgestürzt ist. Und er hatte dann sich auch in einer Nachricht an Farid Bang gewandt und gesagt so, hey, bitte beleidige mich nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus wegen allem, was mir in den letzten Monaten passiert ist. Lass uns einfach Frieden miteinander haben. Und Farid Bang hat gesagt so, ja, ey, du hast angefangen, aber wir können gerne Frieden machen unter der Bedingung, dass die Community das entscheiden darf. Und dann war so dieser Twist jetzt, dass Mois jemanden dissen muss. Also Farid Bang benutzt jetzt Mois so ein bisschen und wenn Mois das macht und Diss-Track aufnimmt gegen eine Person, man weiß noch nicht ganz genau welche Person, dann wird es Frieden zwischen den beiden geben. Und ja, das wurde jetzt auch von Mois schon groß angekündigt und zelebriert und langen Text geschrieben an Farid Bang. Also ne, einfach nochmal so eine Caption von wegen, ja, ey, wir waren ja früher schon gut miteinander und jetzt ziehen wir da zusammen durch. Ich habe auch irgendwie so einen Meme gesehen von Farid Bang, wie er quasi so Ash von Pokémon ist und auf seiner Schulter war Pikachu und das ist eben Mois, so, ne? Also, weil er jetzt mit Mois irgendwie Deutschrapper angreifen wird und ja, das ist jetzt gerade so der Stand und man wartet die ganze Zeit, dass der Diss-Track rauskommt und vielleicht ist es heute, wo wir aufnehmen, auch schon soweit.
Ja, es kam nämlich man muss ja noch dazu sagen, Mois hat ja zumindest auf Instagram die ganze Zeit so wechselnde Accounts, weil die immer wieder gesperrt werden und die haben auch ehrlicherweise immer weniger Follower, deswegen ist es manchmal gar nicht so leicht irgendwie herauszufinden, was gerade abgeht und er hat jetzt heute so ein Video veröffentlicht als Reel, wo er im Studio ist mit drei anderen Männern und irgendwie so ein Diss-Track rappt, aber man hört nicht den Namen und es ist auch allgemein sehr schlecht zu verstehen, was er da überhaupt rappt und sowas. Deswegen, es gab zu dem Zeitpunkt, als ich geschaut habe, so, das war jetzt auch ein längerer, ich habe einmal geschaut und ein paar Stunden später nochmal, waren da nur drei Kommentare und eins war auch so, an wen geht das? Fragezeichen. Also anscheinend bin ich nicht der Einzige, der das nicht so ganz gecheckt hat. Von daher, keine Ahnung, weil er hat das Ganze dann in die Story gepostet mit dem Titel Für Farid. Und jetzt kann man das natürlich so interpretieren, dass man sagt, für Farid diss ich jetzt jemand anderen. Oder so wie, nee, doch hops genommen, jetzt kommt doch ein Diss-Track für Farid, also gegen Farid. Ja, so. Ja. Also
Keine Ahnung, irgendwie, weil eigentlich war der Beef schon witzig, muss man sagen. Farid hat nämlich auch dann direkt einen Part auf die neuen Haare von Mois gedroppt, hat gerappt. Mois, der obdachlose Lutscher, macht Welle, doch trägt grünes Haar wie eine Bushaltestelle. Der war schon sehr smart, muss ich sagen.
Geil.
Und jetzt kommt noch, also zwei Sachen kommen noch mit dazu in diese ganze Mois-Farid-Bang-Geschichte. Und zwar ein anderer Beef-Gegner von Farid ist ja Bero Bass. Oder Bernas, wie Farid ihn nennt. Und das zieht sich jetzt auch schon so lange. Und Farid hat jetzt angekündigt, eine Doku gegen oder über Bero Bass zu machen. In dieser Doku sollen dann irgendwie Bekannte, Verwandte, was weiß ich was von ihm auftreten. Auch so seine Ex-Freundin oder Ex-Frau, mit der Bero Bass ein Kind haben soll. Und Farid hat dann eben so eine Story gepostet und so gemeint, ja, er macht jetzt irgendwie, wenn sie sich dazu äußern will, er macht halt jetzt diese Doku, dann kann sie darüber reden, über dass er nicht fristgerecht seinen Unterhalt gezahlt hat und bla bla. Und wenn sie über noch andere Sachen reden will, dann kann Farid sie auch da finanziell unterstützen und so. Und irgendwie, wir haben es doch schon oft vermutet, ne, aber so dieses Doku-Ding hat bei mir direkt wieder so Da Vinci-Code-Glocken läuten lassen irgendwie. Ich weiß nicht, mittlerweile habe ich die Hoffnung schon halb aufgegeben, aber ich, also so, keine Ahnung, was da auf uns zukommt, aber das wäre für mich der aktuell naheliegendste Gegner, den Mois dissen sollte. Weil alles, was jetzt so Shindy ist oder also so, also sorry, da kann jetzt Mois nicht viel bewirken, aber vielleicht bei Bero Bass, wer weiß. Also das
wäre auch ein bisschen verschwendet, oder? Also so den Aufriss zu machen, dass dann Mois Bero Bass ist, ist ja fast ein bisschen low. Das muss ja irgendwie was Witzigeres oder Spannenderes sein, sodass dann nochmal, also ich denke, Farid Bang will das auch ein bisschen nutzen, um entertained zu werden. Und hat natürlich aber auch eine Warnung an alle Feinde ausgesprochen, dass jetzt noch ein guter Zeitpunkt ist, mit Farid Bang Frieden zu schließen, bevor Mois auf die durchdreht. Aber genau, ich glaube, bei Bero Bass ist ja auch schon dieses Druckmittel, diese Doku, die anscheinend fertig ist. Also so von wegen, ja, ey, wenn du nicht willst, dass die rauskommt, dann mach, was ich sage, so ungefähr. Also wirklich bisschen Da Vinci Code Vibes.
Vor allem hat er ja auch gesagt, also er nutzt quasi jetzt Mois einerseits so, ne, mit diesem Rap-Gedöns und sowas, aber auch allgemein, also Farid hat es so ausgedrückt, wie als dieser Beef losging zwischen Farid und Mois, war Mois ja gerade in diesem kompletten Durchdrehmodus und hat die ganze Zeit Sachen über Farid veröffentlicht, diese Eckhard-Schmidt-Sache gepusht und die ganze Zeit. Und das meinte Farid eben auch. Also er sucht jetzt einen Gegner aus und in dem Rahmen, wie Mois auf ihn losgegangen ist, will er dann, dass Mois auf diese Person losgeht. Also keine Ahnung, was man da erwarten kann. Und die zweite Sache, ich habe eben gesagt, sind zwei Sachen passiert, ja, die auch alle so ein bisschen verbandelt sind miteinander. Also, Mois hat jetzt einen neuen Manager. Und dieser Manager war im Livestream von Sinan G. Und da haben sie eben darüber gesprochen, ob die nicht irgendwie einen Boxkampf machen wollen. Also irgendwie hatte, glaube ich, der Manager das so angesprochen. Und Sinan G war dann eigentlich direkt voll dabei. Der hat so gemeint, ey, du weißt, ich bin so Boxer-Typ irgendwie und ich habe da immer Bock drauf, irgendwie gegen neue Gegner in den Ring zu steigen. Von daher kann ich mir das eigentlich gut vorstellen. Und Mois hat jetzt auch darauf reagiert und hat das auch bestätigt, hat gemeint, ey, der hat dann so super viele gute Worte an Sinan G fallen lassen. So meint, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, also voll positiv über ihn gesprochen und so von wegen, also ob er es so Sinan am meisten gönnen würde, gegen ihn in den Ring zu steigen, also diese Publicity, die dadurch entsteht, würde er Sinan am meisten gönnen. Darauf hat Sinan G wieder reagiert und sowas gemeint wie so, hör mal auf, so zu schleimen, Junge, mach dich ready für den Kampf, dann hau ich dir ein paar rein, so, ja, so wild gekontert irgendwie. Und ne, also nur, warum ich das gesagt habe, der Kreis schließt sich an der Stelle. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück in der Zeit, als Farid dieses Bild gepostet hatte, dieses Nacktfoto von Mois, wo eben ein Emoji seinen Genitalbereich verdeckt hat, hat er danach eine Story gepostet und hat eben gesagt, wenn Mois in den Kampfvorbereitungen ist, dann wird er das unzensierte Foto posten, also in dem Kampf mit
Synergy. Und anscheinend, ne, jetzt um das nochmal aufzudröseln, dann sozusagen, also so wie es sich anfühlt, hat Mois jetzt gesagt, ey, okay, nee, ihm ist das alles zu viel. Er möchte sich doch mit Farid vertragen. Er soll dieses Bild bitte nicht posten. Und deswegen haben sie jetzt dieses Agreement, dass Mois für Farid in den Beef zieht. So, ne? Also das ist mal so das komplette Picture.
Ich muss gleich nochmal auf den Manager eingehen, Toni El Turco, aber davor noch eine andere Reaktion auf das Ganze von jemand, der ja sonst sehr wenig auf Social Media ist, und zwar San Diego. Der hat gepostet, Hurenkinder werden nach und nach gehumbled, danke Gott. Also, ich konnte damit auch erstmal nichts anfangen, aber ich denke so ein bisschen in die Richtung, ne, dass Farid Bang Mois jetzt fügig macht sozusagen und so diese ganze Aktion, dass halt jetzt Mois quasi ankommt bei Farid Bang, um Entschuldigung bittet und Farid Bang die eigenen Bedingungen aufstellt. Also ich glaube, so habe ich das verstanden, dass San Diego jetzt halt, ja, sich ein bisschen lustig darüber macht.
Mhm. Okay, krass, ja.
Ich habe mich auch gefragt, wenn Mois jetzt jemanden dissen soll, wenn man jetzt rein aus Entertainment sehen will, was abgeht, dann müsste jetzt eine musikalische Antwort auf San Diegos XXL-Diss-Track gegen Mois kommen.
Stimmt.
Aber andererseits hat Farid Bang ja damals auch San Diego quasi den Rücken gestärkt oder hat gesagt, ey, ich hoffe, dass San Diego Mois auseinandernehmen wird. Auf jeden Fall, weil du gerade den neuen Manager von Mois angesprochen hast, da handelt es sich um Toni El Turco und das war das, was ich vor 2 Wochen, als ich mal wieder so ein bisschen auf Mois seinen neuen Social-Media-Kanälen unterwegs war, das gesehen hatte und dann dachte ich so, hey, irgendwie kommt es mir jetzt aber auch bekannt vor, weil Kapi ist ja jetzt gerade wieder am Start und sehr viel unterwegs und vor allem auch wieder Live-Auftritte, also Clubshows im Moment und Kapi hatte eben auch eine Clubshow in Zürich. Und dann hatte ich irgendwie sowas gesehen wie Toni El Turco präsentiert diese Clubshow und habe dann diesen Namen wiederum bei Mois halt wieder entdeckt und dachte, okay, was geht denn da ab? Mois und Kapi haben ja auch eine Vergangenheit miteinander, haben ja früher damals auch miteinander gechillt. Kapi hat ja sogar mal Mois einen Song quasi geschenkt, der Mois dann auf seinem Kanal hochladen durfte, so in dem Sinn. Also Kapi hat ihm so die Einnahmen von dem Song geschenkt quasi damit, so, ne? Und die hatten ja auch zusammen Content gedreht, was weiß ich, so. Und dann dachte ich so, okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob Mois, der wird ja safe in seine Story irgendwas dazu posten, wenn er jetzt irgendwie Bild mit Kapi macht oder mit ihm ist oder so. Und dann hat man auch tatsächlich gesehen, dass Mois bei dieser Clubshow von Kapi war, aber halt eher so, in dem, ne, einfach da war dann so die Bühne, dann waren die ganzen Leute da und Mois stand quasi mit in der Crowd, so im Hintergrund und war irgendwie auch in einem wilden Outfit unterwegs, wilde Moves am Machen und es hat mir irgendwie so ein bisschen so traurige Vibes gegeben, so im Sinne von, boah, auch ein Kapi hat safe keinen Bock mit einem Mois irgendwas zu tun zu haben, der kam mir eher vor wie so eine verlorene Seele, jumpt da irgendwie rum. Und es hat mir so diesen Vibe gegeben, wie wenn man irgendwie so als, keine Ahnung, 20-Jähriger auf eine Techno-Party gegangen ist und irgendwann morgens sind da auch noch so ein paar Ü40-Leute völlig durch und so in wilden Outfits unterwegs und du denkst so, was machen die da überhaupt? Und diesen Vibe hat mir Mois irgendwie so vermittelt, als ich den da so irgendwie so im Hintergrund gesehen habe. Ganz, ganz wild.
Hä, wie wild ist da so eine Verbindung zwischen Mois und Kapi besteht irgendwie? Also, aber okay, krass, weil Kapi ist nämlich auch unser nächstes Thema. Der ist nämlich jetzt wieder so ein bisschen zurück. Und ja, dieses ist jetzt wieder zurück, wird ja recht inflationär benutzt im Deutschrap. Aber aus meiner Wahrnehmung ist er jetzt zurück in so einer bisschen refreshten Form. Es ist so der neue alte Kapi irgendwie. Weil, ja, er hat zwar immer Musik gemacht und er hat dann irgendwie dieses bisschen traurige Album rausgebracht, wo alles so schwarz-weiß war, wo aber wir auch häufiger hier im Podcast angemerkt haben, ey, der sieht einfach nicht gesund aus, egal was er da jetzt rappt und sagt und auch wenn das so ein bisschen so geläutert klingt, was er dort ausdrückt, sieht das nicht aus, als ob das wirklich sein Leben gerade ist. Und aus meiner Sicht das erste Mal, als ich so den Kapi 2.0 jetzt in Anführungszeichen so gesehen habe, war, als er auf dem Soundclash aufgetreten ist. Da war er dann nämlich irgendwie mit seinen Kindern und war auf der Bühne bei Casey und Summer und sowas. Und da dachte ich so, ach krass, okay, irgendwie alle wieder so zusammen am Hängen und irgendwie sah er da so ein bisschen fresher halt aus. Und seitdem ist Kapi wirklich viel aktiver auf Social Media. So, er zeigt sich dann irgendwie bei so einem Chiropraktiker, was weiß ich was, irgendwo beim Arzt, wie er irgendwie durch Berlin fährt. Dann ist er jetzt, glaube ich, wieder mit seinem alten Management von Team Kuku unterwegs. Mhm. Mit diesen, nicht Drilon, sondern die anderen beiden.
Doch, also Drilon ist jetzt wieder sein Manager. Ja.
Drilon, aber auch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, es waren noch so zwei andere, mit denen der früher immer so abhing, die auch von Team Kuku sind. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, er ist aktiv, er ist irgendwie, ne, mal da, mal hier, mal da. Dann hat er ein Bild zusammen mit AK gepostet, macht jetzt wieder Auftritte, spielt wieder live, ist vor der Crowd und all das irgendwie zusammen. Und natürlich, was sich ja auch immer dann viele fragen, ist so, ey, was ist irgendwie mit Samra? Und was mich jetzt auch dann verwundert hat, gestern hat Samra dann ein Bild gepostet, wo er neben der Wachsfigur von Capital Bra steht und dazu geschrieben hat, die zwei besten aller Zeiten. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, es fühlt sich an, als ob da so ein bisschen was in Bewegung ist.
Ja, safe.
Ja, und eins meiner Highlights von diesem ganzen Capi 2.0 Ding war, als Capi bei Casey Rebel dann im Livestream war. Also der hat eben so ein Livestream-Format, wo er ab und zu verschiedene Gäste da begrüßt. Und in dem Fall war dann eben Capi bei ihm. Und dann haben die zusammen ein Rapper-Ranking gemacht. Man kennt das ja, wo so links verschiedene Kategorien sind, so von rot bis grün irgendwie. In dem Fall war es so Goats, sehr gut, Veteran, naja, nicht meins und kenne ich nicht. Also das war dann wie so eine separate Kategorie, nicht unbedingt schlecht, sondern so hat er noch nie gekannt, ja. Und da sind dann auch so ein paar Sachen rausgekommen, wo ich so dachte, ach krass, man weiß ja bei manchen Rappern gar nicht, wie die zu anderen stehen, weil Capi sollte dann eben die Rapper ranken. Bei ihm, bei Goat, waren dann so Leute wie Massiv, Mero, SSIO, Jizzes, Bones, Materia, Hafti und so weiter. Auch so ein paar, die dann zumindest in den Kommentaren für Überraschung gesorgt haben, wie zum Beispiel eine Lea, also diese 110, ne, irgendwie leer, oder auch ein Lacassette, der halt noch relativ neu ist, um den Goat-Status schon zu erlangen. Dann gab es eben die Kategorie sehr gut, da waren dann so Leute wie Enno dabei, aber auch so Bozza. Und jetzt überspringen wir mal ein paar Kategorien, auf jeden Fall kommen wir mal zu der laut ihm schlechtesten Kategorie und da sind nur drei Rapper drin, das ist einmal Yakari, verständlicherweise, Kianush und Shindy.
Krass.
Hat mich dann auch überrascht, weil er hat zum Beispiel auch Beef hin oder her irgendwie, ja, man weiß ja gar nicht groß was, aber zum Beispiel Bushido hat er auch erst gesagt so, oh, hör mir auf, bla bla, und dann aber sagt sie, nee, okay, komm, jetzt, kein Scheiß, der muss natürlich in Goat, so, okay. Weißt du, so, also, okay, ne, Season gemacht, ja, aber dann so Shindy in so schlechteste Kategorie. Und was auch wild war noch an diese so, kenne ich nicht, kam so OG Kimo, und er so, kenne ich nicht. Also, diese Kategorie heißt.
Der hat da auch Mucho reingepackt und Mucho hat dann aber eine Ansage gegen Capi veröffentlicht deswegen und meinte so von wegen so, hä, wir haben uns doch.
Ja.
Wir haben uns schon mal gesehen.
Ja, der hat ihm Props gegeben irgendwie für seinen Song irgendwann.
Ja.
Irgendwie sowas war da, ja, stimmt.
Ja, dieser Livestream war echt spannend zwischen Capi und Casey. Ich hatte den nämlich auch so nebenbei laufen. Und die haben auch auf allen gemeinsamen alten Songs reagiert, was ja mittlerweile echt viele sind. Und es gibt auch einen Song und da haben die so ein bisschen so diese Background-Geschichte angeschnitten. Und zwar war das der Song Heute gemacht von Capital Bra für Casey Rebel. Und das war damals auf diesem Joker Bra-Channel, der gerade frisch eröffnet wurde und wirklich jeden Tag ein neuer Song zu den gottlosesten Uhrzeiten hochgeladen wurde. Und man ist aufgewacht und ein neues Lied war da. Und Casey hat das, man hat richtig gemerkt, wie unangenehm ihm dieser Song ist. Und ich finde es einfach spannend zu beobachten, weil wenn man den Song hört, merkt man auch, der ist nicht gut. Die haben ja auch so ein richtiges Billo-Video gedreht, wie die dann halt einfach zusammen unterwegs sind, Faxen machen. Und anscheinend war das irgendwie so, dass die sich spontan im Studio getroffen haben, dann diesen Song in einer Nacht halt aufgenommen haben. Die haben was getrunken. Ich glaube, die haben auch mehr gemacht, auch als nur was zu trinken und Joints zu rauchen. So, wenn man sich jetzt dieses Video mit diesen Hintergedanken anschaut, dann sieht man das, glaube ich, auch so im Gesicht von den beiden. Und Casey sagt halt, ey, er war damals irgendwie paar Monate weg, also so, dass er keine Musik rausgebracht hat, auch weil sein Vater gestorben ist, und wollte halt mit einem Knall zurückkommen. Und zwar damals mit dem Lied DNA, was ja auch ein Feature mit Capi war und mit Summer Jam. Und das sollte halt so eine Hochglanz, Musikvideo, alles drum und dran, kompletter Fokus. Und Kapi war aber eben auf seinem Film Song aufnehmen, Video aufnehmen und einfach rausballern. Und Casey meinte dann zu ihm so, ey, nee, ich kann das nicht machen, ich muss jetzt erstmal hier, ich ruf mal Ronny Bolt an, ich muss das erstmal mit Management klären. Und dann hat Kapi so ein bisschen gestichelt und hat gesagt so, wie, du, musst du erstmal Ronny anrufen, hä? Blablabla, so diese Filme auf Casey gemacht. Und Casey war dann so, okay, wenn Kapi mich jetzt hier so darstellt, als könnte ich nicht selbst entscheiden, komm, hauen wir halt den Song raus. Und dann ist dieser Song einfach rausgehauen worden, heißt ja auch heute gemacht, eigentlich, muss man schon ehrlich sagen, komplett Trash, aber man merkt auch, was ein Momentum von einem Artist ausmachen kann. Damals war halt einfach Kapi, der war King. Das Lied hat über 100.000 Likes, obwohl es irgendein Song ist, der nachts entstanden ist, wo man eigentlich gedacht hat, so gut ist es jetzt nicht im Vergleich zu so anderen Sachen, die rausgebracht haben. Aber damals hat jeder halt Kapi gefeiert, deswegen ist alles einfach abgegangen, wenn man, ne, Kapi bringt heutzutage bessere Lieder raus als dieses Lied so, aber trotzdem verbinden auch so viele Leute diese Musik noch, so Kapi sagt selbst so, ey, seine Kinder feiern dieses Lied übertrieben krass, mal beiseite, was die da drin rappen, aber so von der Melodie und sowas, also fand ich eine sehr spannende Background-Story zu Kapi und Casey.
Ja, ich habe mich auch dann in dem Zusammenhang gefragt, ob es Kapi jetzt schafft, wieder auf so ein Level zurückzukommen. Und in der Regel ist ja die Antwort nein. Also wenn du einmal so ein Momentum hattest oder das einmal so dein Überhype, das ist dann irgendwie schwer, da wieder hin zurückzukommen. Aber ich glaube, was er jetzt möglicherweise anders macht als bei seinem letzten Versuch wieder hochzukommen, ist, dass er jetzt zum Beispiel wieder mit den Großen connected ist, also wieder zum Beispiel mit einem Casey und sowas, ja. Und das ist halt einfach aus meiner Sicht die bessere Entscheidung, weil beim letzten Mal war er dann ja dauernd nur mit irgendwelchen Newcomern, die noch keiner bisher kannte, und dann war halt der Sound nicht so geil und sein Umfeld nicht so geil. Und jetzt ist wirklich die Hoffnung da, dass er so ein bisschen, der sieht aus meiner Sicht ehrlich jetzt besser aus. Also so wie wir damals gesagt haben, sieht leider noch nicht so gut aus, finde ich, sieht er jetzt irgendwie besser aus, in einem besseren Zustand. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass da bald neue Musik seitens Kapi kommt.
Also bei Soundclash, muss ich ehrlich sagen, fand ich, sah der schon nicht so fresh aus.
Ja.
Ich hoffe jetzt aber einfach, dass so durch neues Management er einfach geilere Musik rausbringt, nicht zu viel Musik und auch die richtigen Schritte macht. Und zumindest bin ich jetzt auch gespannt, dass er halt so ein bisschen aktiver insgesamt ist oder das auch angekündigt hat, wieder aktiver zu sein. Ist jetzt auch viel auf Snapchat unterwegs und vielleicht wird es aber trotzdem so ein bisschen gehandelt, wo er halt ist. Ich finde auch so Livestream bei Casey war mal so ein schöner Schritt in die richtige Richtung. Und yes, vielleicht wird es auch in den nächsten Wochen nochmal ein paar Hintergrundinfos bei uns im Podcast geben. Vielleicht schon nächste Woche im Deutsche Plus Podcast.
Ich bin gespannt. Ey, eine kurze Sache habe ich noch zum Abschluss. Und zwar, wir haben ja vor einiger Zeit auch mal im Rahmen, als wir über Kapi gesprochen haben, da ging es darum, dass irgendwie der Zoll verschiedene Gegenstände von Kapi versteigert hatte. Das war dann genau das Gleiche, was auch mal bei Arafat passiert war. Und bei Kapi waren das dann ja irgendwie so, ich weiß nicht mehr, irgendwie so 6-mal Gold, was weiß ich, 11-mal irgendwie so 1000 Goldplatten in so einem Rahmen. Aber dann auch teilweise sowas wie eine Aufnahmekabine oder ein Basketball, dieses Spiel, was man so aus so Spiel-Arcade-Hallen kennt, wo man so mit dem Ball immer wieder in den Korb werfen kann und dann zählt so ein Counter hoch und so. So ein Kram wurde da halt irgendwie von Kapi versteigert, ja. Und das waren schon ganz gute Preise, die dann am Ende erzielt wurden. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren das so mittlere, fünfstellige Beträge, die da für diese Platten weggingen. Also gar nicht mal so schlecht jetzt. Und jetzt ist was Ähnliches passiert, und zwar bei einem bekannten US-Rapper, und zwar 6ix9ine. Bei dem weiß man ja auch, der ist irgendwie dauernd, keine Ahnung, wir sind nicht so sehr im Ami-Rap-Game, aber der dauernd von irgendwie wurde gefasst und wieder freigelassen und Steuerschulden und was weiß ich nicht was. Und jetzt haben die irgendwie in der ersten Aktion seinen ganzen Fuhrpark verpfändet, versteigert, und jetzt aber auch seine anderen Besitztümer. Und das Wilde ist, man kann jetzt auf einer Webseite, Market Auctions irgendwie, kann man jetzt am 5. März seinen ganzen Kram ersteigern. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe. Weil man muss ja sagen, 6ix9ine, der hat halt in seiner Hype-Phase schon so ein krasses Image kreiert. Und irgendwie habe ich auch von seinen ganzen Jewelry-Sachen und was der so hatte, einfach so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob es dir, euch ähnlich geht. Der hatte so eine Kette, die sah aus wie so ein Hai mit den großen Zehen, komplett iced out oder so mit so einer, mit dieser Blume irgendwie oder ganz bekannt, also was mir auch im Kopf geblieben ist, von Saw hier, von diesem,
ne, wie heißt dieser Typ bei Saw, der auf diesem Dreirad rumfährt mit diesen roten Augen und sowas, hat der auch so eine Kette gehabt und so. Und all dieser Kram wird jetzt versteigert und auch nochmal, ey, wirklich 20 Mal so viel wie bei Cappy. Seine bunten Grills werden versteigert, seine, alle Ketten, seine Ringe, seine Taschen und seine Goldplatten. Also wirklich Rucksäcke, Uhren, alles, was du dir vorstellen kannst, als hätten die sein komplettes Haus auf den Kopf gestellt. Und da ist dann halt immer angegeben, was so der Starting-Preis ist. Also unter denen kannst du quasi nicht bieten. Man kann auch jetzt schon bieten. Es geht dann quasi am 5. März unter den Hammer oder wie man sagt, ja. Und dann ist aber auch nochmal immer so ein, also Starting-Preis und dann immer so ein Schätzpreis, wo das dann endet. Und beispielsweise so, du kennst doch auch dieses Lied Baby von 6ix9ine, oder? Ne? So mit diesem Anuel und sowas. So, da ist so Startpreis zum Beispiel so 1200 für die Platinplatte. Wo ich mir denke so, Alter, also der Schätzpreis ist 4.000 bis 6.000, was viel weniger ist als bei Cappy. Und das ist eine Platin-Single, wo die halbe Welt irgendwie diesen Song gepumpt hat, ja. Also keine Ahnung, ob deren Schätzpreise vielleicht auch komplett falsch sind. Ja. Aus meiner Sicht auch die von mir eben erwähnte Saw-Kette beispielsweise hat einen Startpreis von 9.000 Euro und estimated ist 15.000 bis 25.000. Das ist halt eine Diamantkette, aber viel wichtiger, die 6ix9ine getragen hatte. Also das macht das Ding ja so wertvoll. Komplett crazy. Müssen wir irgendwie vielleicht was dazu posten, dass man mal diese ganzen Teile sieht.
Ja, und mal beobachten, wie das Ganze dann ausgeht. Also bei Cappy hatten wir dann ja auch richtig heftige Preise. Also ich glaube, diese eine übelst große 13-fach Goldplatte oder sowas, die war doch dann am Ende für mehrere 10.000 oder so weg.
Ja, genau. Genau. Ja.
Krass.
Nee, Mann.
Auf jeden Fall. Ja, was hatten wir sonst noch? Eine Sache nämlich, und zwar einen sehr wilden Post von Bones MC mit einer sehr wilden Konstellation. Ich hatte es davor schon so ein bisschen verfolgt und habe gedacht so, hey, warte mal, aber gerade sind sehr, sehr viele Deutschrapper auf dieser einen Insel, und zwar auf Koh Samui, thailändische Insel. Und tatsächlich haben sich die Deutschrapper dann dort auch connected und getroffen, und zwar Bones MC, Dardan und Apache auf einem Foto am Shisha rauchen. Also war eins der legendärsten Bilder, die man in 2025 bisher gesehen hat. Dardan hat dazu dann Caption gehabt, irgendwie so mehr als 6 Meter auf einem Foto. Oder anders ausgedrückt, über 150 Goldplatten auf einem Foto.
Er ist auch wild, weil, wie beispielsweise, als wir letztens über die Collabo-EP zwischen Apache und Luciano gesprochen haben, wo wir so gemeint haben, ey, ehrlicherweise wusste man gar nicht, wie die zueinander stehen, weil so kein Bild von denen existiert hat. Genauso ist es ja auch bei Bones und Apache. Also ich weiß, dass irgendwann von, ich glaube, Jizzes und Apache haben mal ein Bild gehabt. Was? Aber so Bones und Apache, das ist schon lange her.
Jizzes und Apache?
Ja.
Okay.
Ja, aber es ist schon lange her, aber ich habe das irgendwas habe ich da im Kopf, dass die sich irgendwo so, dass die irgendwann ein Bild hatten, aber okay, anyways, also Bones und Apache ja bisher nicht, ne? Also da gab's ja keine.
Ja. Bones und Dardan, dass die miteinander, also Dardan war ja auf der Tour mit dabei, auf der letzten Palme auf Plastik Tour, aber trotzdem, wenn ich mir das so anschaue, ich hoffe, das war jetzt einfach nur ein chilliges Treffen unter Deutschrappern und wird nicht das nächste Feature werden oder so, weil die drei passen irgendwie gar nicht zusammen.
Ja.
Also rein musikalisch.
Ehrlicherweise in keiner Zweierkonstellation.
In keiner Konstellation, ja. Safe. Was war so ein musikalisches Highlight im Januar?
Ey, witzig, dass du fragst. Ich wollte dir die ganze Zeit schon diesen Song schicken auf so einen so, Bro, hör dir den nochmal genau an und sowas, ja. Mhm. Und zwar haben witzigerweise auch Casey, über den wir gerade gesprochen haben, der hat ja mit Summer Jam zusammen so ein HDF gemacht, ja. Und das hat zwar schon gute Streams, aber ich habe das Gefühl, so vom Hype-Level ist dieses Lied voll unterm Radar geflogen. Also es hat jetzt auch gute Streams und alles, aber so, ich habe das Gefühl, man spricht und schreibt nicht so viel darüber. Und zwar ist es Goldjunge, also auf Sidos Goldjunge angelehnt, und die referenzen halt auch die ganze Zeit so seine Parts, dieses ich verdiene pro Sekunde so und so viel Cent und sowas, ja. Und was da auch so geil ist, die wechseln sich halt dann im Refrain immer ab. Also das erst Casey im Part hat und dann kommt Summer Jam. Was ist fast nochmal so, ne, es gibt so einen frischen Wind, wenn du eh einen Song von damals neu machst, dass du dann auf einmal so mit den zwei dann so diese Hook hast. Und der Part von Summer Jam ist dann in der Hook auch jedes Mal noch ein anderer, ja. Deswegen also Goldjunge von Casey Rebel und Summer Jam. Schön, dass du fragst. Geil, war es ein Song, den ich gerade sehr viel höre.
Ja, Mann, auf jeden Fall sehr, sehr nice Lied. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, was dann wirklich so die Releases, so die jetzt so im 2025 rauskam, es waren schon nicht die spektakulärsten Release Fridays. Auf so einem Trash-Party-Level war ich komplett auf dem Film von Dream und Mia Julia mit Herzblatt. Das hat mir einen geisteskranken Ohrwurm gegeben. Aber wenn wir jetzt Rap-Rap sprechen, fand ich MNG von La Cassette sehr stark oder auch von Asche. BC2, ich glaube, das ist das Intro zu seinem neuen Album Barcodes 2, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, das ist eigentlich gerade bei mir so Stand der Dinge.
Ja, ich muss sagen, worauf ich auch noch krass hängen geblieben bin, wenn wir gerade schon darüber sprechen, und zwar der gute Shao Casado war ja neulich noch bei dir zu Gast im Interview hier bei Deutschrap Plus. Und der hat ja jetzt auch so ein eigenes Signing, Blueprints heißt der. Und irgendwie, ey, ich finde das Lied übel gut. Der hat so einen Song bisher, der heißt Amar, Apar.
Oh, da hatte ich auch einen Ohrwurm.
Und ist auch noch relativ, also hat noch nicht so viele Streams. Also jetzt nach einigen Wochen 22.000, also wirklich noch nicht da, wo ich mir den so vorstelle, aber der Song ist echt Ohrwurm. Also kann ich nur empfehlen, Blueprints, Amar, Apar, geiles Ding.
Yes, yes. Geil, okay. Geile Folge. Nice, dass wir mal so ein News-Update hatten. Macht, wie gesagt, hat mega Spaß gemacht, ja, weil wir uns über die ganzen Sachen auch noch gar nicht ausgetauscht hatten. Und ich hoffe, euch hat das auch mal gefallen, um damit ihr halt ein bisschen auf dem Schirm habt, was ging eigentlich in den letzten Wochen in Deutschrap so ab. Ihr wisst jetzt auch, was gerade bei uns musikalisch so läuft. Und falls ihr es euch noch nicht angeschaut habt, dann auf jeden Fall das Wasel-Interview schauen. Könnt ihr euch sowohl als Audio anhören, aber eben auch als Video anschauen, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Sehr, sehr nices Interview, finde ich, geworden, weil Wasel halt auch so mega sympathisch ist. Ich finde, der gibt auch gute Einblicke, was bei 4 Blocks nochmal abging, wie er überhaupt zum Schauspiel gekommen ist. Und ja, habe ich sehr, sehr genossen. Eure Dynamik im Interview auf jeden Fall war sehr geil. Und wer weiß, nächste Woche steht eventuell schon das nächste Interview an. Lasst euch überraschen. Seid gespannt drauf. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, den Podcast zu abonnieren, da wo uns gerade zuhört. Freuen uns natürlich auch immer über eine starke Bewertung von euch. Und ja, danke für den Support. Nächste Woche Montag hören wir uns wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.